Also einen schönen guten Morgen. Viele von uns haben schon den Dachsteinhof in der schönen Ramsau kennengelernt. Einige haben dort schon Urlaub gemacht und das ist wirklich ein wunderschönes Fleckchen Erde, weil man dort die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung bestaunen kann. Ja, ich durfte jetzt mit Geschwistern schon zweimal dort in der Ramsau sein und dann kann man diese Schönheit der Herrlichkeit der Schöpfung Gottes auch auf verschiedene Arten und Weisen erklimmen. Ja, man kann ganz normal einen Wanderweg nehmen, man kann sich auch ein Fahrrad, ein E-Bike nehmen, um diese Höhen zu überwinden. Man kann sich auch mit einem Mountainbike die Berge runterstürzen, das haben wir auch gesehen. Man kann sich auch von der Seilbahn hochtragen lassen, so ein bisschen Anschubfinanzierung kriegen und dann dort oben schon sein und dort oben laufen. Oder man kann auch einen Klettersteig gehen. Ich wusste bis letztes Jahr noch gar nicht so richtig, was Klettersteige sind. Und dieses Jahr durfte ich schon wahrscheinlich den schönsten Klettersteig meines Lebens gehen. Ja, den Ramsauer Klettersteig, dürft ihr gerne mal googeln, auf 2700 Meter Höhe, 4,5 Stunden lang über den Kamm, den Bergkamm des Dachstein, permanent mit einem schöneren Panoramablick als dem letzten über die österreichischen Alpen. Unglaublich. Ja. Das durften wir erleben, aber was sind Klettersteige? Vielleicht wisst ihr gar nicht, was das ist. Klettersteige sind vorgespurte Wege in den Bergen. Also da hat einer schon Eisen und Haken und Trittstufen und vor allem ein Stahlseil in der Regel an den wichtigen Stellen montiert, sodass du dort entlang gehen kannst. Und du hast im Grunde genommen, es ist kein Klettern und kein Bergsteigen, es ist Klettersteiggehen, aber du hast das Erlebnis wie eines Bergsteigers. Ja, also du gehst tatsächlich senkrecht Wände hoch, teilweise 30, 40, 50 Meter und unten geht's viele hundert Meter nach unten. Ja, du hast das Erlebnis eines Bergsteigers, aber du hast nicht so viel dafür machen müssen. Wie gesagt, letztes Jahr das erste Mal ein Klettersteig und dieses Jahr schon den Ramsauer Klettersteig. Übrigens, in der Ramsau, das habe ich jetzt in der Vorbereitung kennengelernt, wurden die ersten Klettersteige Europas montiert in 1848. Also da findet man deswegen vielleicht auch so schöne und so viele. Ja, aber wie kommt es dazu? Wie kommt man dazu, so einen Klettersteig zu gehen? Natürlich geht es nicht ganz ohne Einführung und es geht auch nicht ganz ohne Ausrüstung. Ja, ich würde euch das jetzt am liebsten zeigen, aber uns wurde so ein Geschirr dann gegeben, wo du mit den Oberschenkeln und der Hüfte reinsteigst. Da gab es eine Absturzsicherung, die hängt dann vorne an dir und mit der hängst du dich dann in diesem Stahlseil ein und selbstverständlich gehörte dazu auch ein Helm. Aber diese ganze Ausrüstung hilft auch nichts, wenn du nicht weißt, wie du richtig damit umgehst. Und wir sind super dankbar, nicht nur für das Haus, sondern auch für die Hauseltern dort, weil, das darf man euch mal sagen, der Raphael ist ein ganz, ganz feiner Lehrer. Der hat uns letztes Jahr erstmal auf einen Kinderklettersteig mitgenommen, damit wir so unsere Möglichkeiten mal austesten und wie das ist, so durch einen Klettersteig zu gehen. Aber das Besondere, finde ich, an dem Raphael ist, der kann auch frei klettern. Ja, der geht jede Wand mit Ausrüstung hoch, ohne dieses Klettersteiggedöns. Der ist echt ein Vollprofi, aber der hat uns so liebevoll, ganz fein in die Anfänge des Klettersteiggehens eingeführt. Mit viel Geduld und viel Weisheit. Und dabei hat er uns, und das ist jetzt der entscheidende Punkt für dieses Beispiel, er hat uns das Wichtigste zuerst beigebracht. Ja, wir haben dieses Geschirr, wir haben diese Absturzsicherung, ja, und wir haben diesen Helm. Er hätte uns ja jetzt vieles erzählen können. Er hätte uns was dazu erzählen können, welchen Rucksack man am besten mitnimmt. Nicht zu groß, nicht zu klein. Oder über den Proviant. Oder noch Details über das Schuhwerk. Der hätte uns viel, und das hat er auch später noch gemacht, welche Gepflogenheiten auf den Berghütten herrschen. Oder was man beachten muss, noch alles Mögliche, wenn man dann so auf 2.500 Metern Höhen ist. Das kann man alles erzählen. Aber der Raphael hat uns das Wichtigste zuerst erzählt. Und das war, ich kann es euch jetzt leider nicht zeigen, wenn der Martin heute die Predigt gehabt hätte, der wäre mit dem Klettersteigset hier vorne gestanden. Das habe ich leider nicht, wir haben uns das geliehen. Aber da ist vorne eine Absturzsicherung dran und er hat uns ganz genau erklärt, wie diese Absturzsicherung einzusetzen ist. Das sind zwei Karabinerhaken, die wechselseitig im Drahtseil sind. Und weil du immer umhängen musst, hast du zwei, damit du nie ohne diese Sicherung läufst. Also beim Umhängen bleibt eine drin, die andere wird umgehangen und dann kommt erst die zweite, wenn die erste wieder sicher eingerastet ist. Er hat uns auch genau erklärt, dass wir aufpassen müssen. Manchmal denkst du, du wärst eingehakt, du bist aber gar nicht eingehakt, weil der Karabiner manchmal nicht richtig zugeht. Also er hat ganz großes Augenmerk darauf gelegt, hat uns auch sehr ernst gewarnt. Die Absturzsicherung schützt dich nicht vor Verletzung, sogar noch nicht immer vor schwerer Verletzung, sondern bestenfalls vor dem sicheren Tod, weil du stürzt trotzdem viele Meter runter und die bremst dich erst und dann hält sie dich hoffentlich. Aber der Raphael hat uns das Wichtigste zuerst gezeigt. Oh, sehr gut. Ja, das war gar nicht eingeplant, aber dürfte ruhig den Ramsauer Klettersteig zeigen. Sehr gut. Also er hat das Wichtigste zuerst gesagt. Und das kennen wir alle. Ja, ihr habt alle vielleicht oder viele von euch eine Führerscheinausbildung genossen. Und stellt euch vor, euer Fahrlehrer hätte euch in den ersten Stunden was über die ganzen Flüssigkeiten im Auto erzählt und was weiß ich, welche Sitzqualitäten es gibt oder vielleicht wie der Anhänger richtig, das war bei mir noch der Fall, richtig zu bedienen ist. Das ist ja alles schön und gut. Aber auch Autofahren ist lebensgefährlich. Und deswegen gibt euch der Fahrlehrer am Anfang die wichtigsten Regeln. Bremse, ja, Kupplung, Lenkrad, ja, die wichtigsten, auch die wichtigsten Verkehrsregeln. Rechts vor links gilt sogar in Südafrika, wo Linksverkehr ist. Also ja, das sind ganz, ganz wichtige Regeln, die sind lebensnotwendig. Und die wichtigsten Regeln gibt man zuerst. Einverstanden? Das ist ja, das ist nein. Und das ist der Grund, warum ich euch diese lange Einführung gebe, um diesen Text, den wir heute Morgen lesen wollen, wirklich gut einordnen zu können. Der Text heute Morgen ist eigentlich vielleicht für manche ein schwerer Text oder ein unliebsamer Text. Es geht um Matthäus 18, die Verse 15 bis 20. Es geht um das Thema, haben manche vielleicht schon mal den Ausdruck gehört, um Gemeindezucht. Der bessere Ausdruck meines Erachtens nach ist, weil das Wort Gemeindezucht kommt in der Bibel nicht vor, das haben wir so als Überschrift diesem Text gegeben. Der bessere Ausdruck wäre eigentlich Wiederherstellung von einem unbußfertigen Bruder oder natürlich einer unbußfertigen Schwester. Es geht um Wiederherstellung. Und warum habe ich euch diese Einführung gegeben? Schaut mal, die Gemeinde, das Konzept von Gemeinde, das, was hier wir selbstverständlich sonntags feiern, bei der Gemeinde handelt es sich tatsächlich um ein Geheimnis. Geheimnis bedeutet nicht, das ist etwas Gnostisches, das ist etwas ganz Verborgenes, was Mystisches, was nur so ein paar Eingeweihte kennen oder verstehen können, sondern ein Geheimnis ist ein feststehender Begriff in der Bibel. Es gibt mehrere, das Wort Geheimnis kommt häufig im Neuen Testament vor und Geheimnisse sind Dinge, die im Alten Testament noch verborgen waren, die die alttestamentlichen Heiligen einfach noch nicht sehen konnten, weil sie noch nicht geoffenbart waren. Aber im Neuen Testament werden sie klar gelehrt. Ja, solche Geheimnisse sind zum Beispiel, wir gehen ja durch den 2. Thessalonicher Brief in der Bibelstunde, die Entrückung war ein Geheimnis. Das war im Alten Testament noch nicht klar, dass ich hoffe es sehr und ihr denke ich auch, dass wir nicht sterben müssen, sondern verwandelt werden, einen neuen Auferstehungsleib schon ohne Tod bekommen und dass die Toten in Christus mit uns ja dann dem Herrn entgegen entrückt werden. Das war ein Geheimnis. Aber heute wissen wir es, ja, spätestens durch die Thessalonicher Briefe. Oder, dass der Herr Jesus Gemeinde bauen wird, und zwar aus Judenchristen und Heidenchristen. Dass Israel, ja, der gläubige Überrest Israels sozusagen der heutigen Zeit, und auch wir, dass wir zusammen eine Gemeinde bilden werden. Und das war ein Geheimnis, das war im Alten Testament nicht klar. Oder dass Israel für eine Zeit zur Seite gesetzt wird und dass diese Gnadenzeit, dieses Zeitalter der Gemeinde eingeschoben wird. Das sind Geheimnisse gewesen. Noch einmal, Geheimnisse nicht im Sinne von irgendwas Gnostisches oder Mystisches, sondern Geheimnis im Sinne von, es war im Alten Testament verborgen, aber durch die fortschreitende Offenbarung jetzt im Neuen Testament klar gelehrt. So, jetzt, also ihr müsst halt eins und eins zusammenziehen. Das Wichtigste über etwas, was jemand noch nie kennengelernt hat. Ja, ich bin nie im Klettersteig gegangen. Das Wichtigste sollte man zuerst lernen. Besonders, wenn man gar keine Ahnung davon hat. Und die Gemeinde war ein Geheimnis für die Jünger. Als der Herr Jesus seine Jünger berufen hat, hat die noch keine Ahnung davon, wie das Programm wirklich abläuft. Die dachten wirklich, der übernimmt jetzt die Herrschaft, er führt Israel in die Freiheit von den Römern und baut sein Reich mit den Jungs als den Ministerrat, ja, rechts und links. Das war so ihre Vorstellung. Die hatten keine Ahnung davon, dass ein ganz anderes Zeitalter noch eingeschoben wird, das Zeitalter der Gemeinde. Die wussten nichts von Gemeinde. Und das Wichtigste lehrt man bei einem neuen Thema, das haben wir durch die Beispiele gezeigt, zuerst. Und das ist etwas, was mir in der Vorbereitung zu dieser Predigt zum ersten Mal aufgegangen ist. In Matthäus 18 lädt der Herr Jesus, dieser Text, den wir jetzt gleich lesen werden, ihr kennt ihn ja wahrscheinlich auch gut, ja, wenn dein Bruder sündigt, dann sollst du ihn unter vier Augen zurechtbringen. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er nicht auf dich hört, dann nimm noch zwei oder drei Zeugen mit und gewinne deinen Bruder. Und wenn er auf sie hört, alles in Ordnung. Wenn er aber selbst auf die zwei oder drei Zeugen nicht hört, dann sag's der ganzen Gemeinde. Und wenn er selbst auf die ganze Gemeinde nicht hört, dann sei er dir wie ein Heide und Zöllner. Ihr kennt den Text, wir lesen ihn auch nochmal. Dann sag es der ganzen Gemeinde, steht da. Dieser Text ist streng genommen die allererste Lehre, die offiziell zum Thema Ortsgemeinde weitergegeben wird. Könnt ihr euch das vorstellen? Das war mir so nicht klar. Ja, wir machen manchmal einen Bogen vielleicht um diesen Text. Sollten wir gar nicht, weil es ist ein Text der Gnade. Ja, werden wir hoffentlich heute ausführlich sehen. Aber versteht ihr, was ich damit sagen wollte? Die Jünger hatten keine Ahnung von Gemeinde und das allererste, was der Herr den Jüngern zur Gemeinde beibringt, ist, meine Gemeinde muss heilig sein. Seid heilig, wie ich heilig bin. Das ist das allererste, was er ihnen beibringt. Das ist die Absturzsicherung. Ja, das, was wirklich am wichtigsten ist. Das ist das erste, was der Herr Jesus überhaupt zu diesem Konzept, was noch keiner kannte, ja, Gemeinde den Jüngern weitergegeben hat. Und ich denke, das sollte uns aufmerken lassen. Ja, das ist ein wichtiges Thema. Das ist kein Randthema, wie wir miteinander umgehen, besonders wenn sich einer in den Fängen der Sünde verstrickt hat. Und der Heilige Geist übrigens setzt genau den gleichen Schwerpunkt. Ja, wir haben ja hier alles oder fast alles Geschwister, die schon 100 Jahre in die Gemeinde gehen. Und ihr kennt ja das Wort schon ganz gut. Und ihr kennt alle Apostelgeschichte 5, die Urgemeinde, wie es in der Urgemeinde, in der ersten Gemeinde zuging. Und das wird in der Apostelgeschichte beschrieben. Kennt ihr Hananias und Sapphira? Ja, ich habe kaum Eltern gesehen, die ihren Sohn Hananias nennen. Ich weiß nicht, ob es an Apostelgeschichte 5 liegt. Ist kein schlechter Name, ja. Aber Hananias und Sapphira waren ein besonderes Ehepaar, weil in der ersten Gemeinde, in der jungen Gemeinde, da war viel Not auch, ja. Jerusalem war verfolgt, da war viel Not da. Und dann haben die Reicheren alles verkauft oder vieles verkauft oder manches verkauft und haben diesen Erlös den Armen gegeben. Und das hat ein Josef vorher gemacht, der hat seinen Acker verkauft und hat das ganze Geld den Aposteln zu Füßen gelegt und die konnten es dann an die Ärmeren verteilen. Hananias und Sapphira haben das auch gemacht, aber die hatten ein Problem. Sie haben geheuchelt. Sie haben den Acker verkauft, haben ein Stück von dem Geld zur Seite genommen und sind dann zu den Aposteln gegangen und haben so getan, als würden sie ihnen das ganze Geld für den ganzen Acker geben. Und was ist passiert? Ihr wisst das, ihr seid ja schon 100 Jahre in der Gemeinde. Der Heilige Geist streckt diesen Mann auf der Stelle hin, dass er stirbt. Das hat nichts mit seinem geistlichen Heil zu tun, aber sein körperliches Leben war zu Ende. Und nachher kommt nach 3 Stunden seine Frau, die wusste gar nicht, was mit ihrem Mann passiert war. Sie lügt genauso. Die Apostel, die Heiligen, die Gemeinde und letztendlich den Herrn an. Und was macht der Herr, was macht der Heilige Geist mit ihr? Er streckt sie auch hin. Die Füße derer, die deinen Mann nach draußen getragen haben, die sind vor der Tür und die werden dich jetzt auch rausbringen. Und sie stirbt um und ist tot. Das ist die Urgemeinde, ihr Lieben. Überlegt mal, das war eigentlich eine relativ kleine Sünde, oder? Was war denn die Sünde von Hananias und Sapphira? Sie wollten ein bisschen besser darstellen, als sie tatsächlich sind. Das machen wir die ganze Zeit. Dabei bin ich auch hier bei der Predigt schon versucht, bei dieser Sünde, mich ein bisschen besser darzustellen, ja, der Meister, der Chef, ja, als ich wirklich bin. Ich bin ja auch nur ein Bettler. Ich bin ein kleiner Junge und kann nichts sagen, wenn mir der Herr nicht was in den Schoß legen würde. Also diese Sünde, die ist so verbreitet, aber es ist der Heilige Geist. Es ist nicht der große Geist oder der schöne Geist oder der mächtige, es ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist will Heiligkeit in seiner Gemeinde und er statuiert ein Exempel. Die, Gott sei Dank, ja, ist die Apostelgeschichte beschreibend und nicht vorschreibend. Wenn das heute noch so wäre, dann wäre Gemeindebau echt ein schweres Unterfangen, weil, also ich wäre nicht mehr da und du wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, er hat ein Exempel statuiert. Aber er hat das Wichtigste zuerst gezeigt. Die Gemeinde soll heilig sein. Ich denke, das ist kein so großes Problem. Aber in den letzten Jahren wurde auch diese Lehre extrem angegriffen. Ja, manche von euch kennen vielleicht diese Idee der besucherfreundlichen Gottesdienste. Das ist heute kein aktuelles Thema mehr. Heute kämpfen wir ja um andere Themen. Aber so in den 90ern, wo Willow Creek als erstes richtig groß wurde und dann Saddleback, da war das ein ganz großes Thema. Ja, die Gemeinde muss der Welt gefallen. Die Gemeinde muss sich so aufstellen, dass sich die Ungläubigen wohlfühlen. Nein, die Gemeinde heißt Ekklesia, herausgerufen. Die Gemeinde ist eine Versammlung von Heiligen. Und zwar von der Heiligkeit Christi, ja, weil Christus dir seine Heiligkeit geschenkt hat. Und das ist der Sinn von Gemeinde. Wir sind für Christus da und nicht als erstes für die Ungläubigen. Wir sollen Christus verherrlichen, wir sollen einander ermutigen, erbauen, auch aufeinander Acht geben. Und dann haben wir Kraft, ja, an der Liebe zueinander soll dann die Welt draußen erkennen, Mensch, hier läuft wirklich was ganz anders. Aber wenn wir uns der Welt anpassen, dann verlieren wir Salz und Lichtkraft und machen ganz sicher nicht das, was der Jesus auf den ersten Seiten des Gemeindelehrbuches in Matthäus 18 beschrieben hat. Die Gemeinde soll heilig, soll gerecht, soll tugendhaft sein. Seid heilig, denn ich bin heilig. Lasst uns diesen Text aus Matthäus 18 lesen und dann beten wir nochmal und dann schauen wir uns diese Verse an. Matthäus 18, Vers 15. Wenn aber dein Bruder sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Und wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sag es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Lass uns nochmal still werden. Herr Jesus Christus, du bist das Haupt der Gemeinde und du hast uns auch Weisheit mit auf den Weg gegeben, wie du deine Gemeinde gebaut haben möchtest. Danke für dein Wort und Herr, wir bitten dich. Ich bitte dich für mich, dass du mir hilfst, wirklich das zu sagen, was dein Wort sagt, dass es dich ehrt und auch für uns, Herr, dass es uns zur Erbauung dient, Herr, dass wir ja wirklich besser verstehen, wie herrlich, wie wunderbar, auch wie liebevoll und wie gnädig ja deine Wege mit deiner Gemeinde sind. Dir zur Ehre, Herr. Amen. Amen. Ein erster Punkt, der nicht unbedingt so jetzt hier in dem Text zu erkennen ist, aber Gemeindezucht benötigt Beziehungen. Gemeindezucht braucht enge Beziehungen. Ja. Offensichtlich, das wird schon in dem Text klar, wenn ein Bruder in der Gemeinde sündigt, dann sollst du hingehen und sollst ihn zurechtbringen. Dazu, das ist ganz klar, der Herr Jesus zeigt, es braucht Beziehungen in der Gemeinde. Ja, wenn die Gemeinde weiß, oder ich sag mal, wenn du weißt, dass wir in einer guten Beziehung leben, dass ich es wirklich gut mit dir meine, dann kann ich diesen Dienst überhaupt erst wirklich verrichten. Ja, ich glaube, dass Gemeindezucht, wir haben bis jetzt sehr, sehr selten, in den 25 Jahren, glaube ich, 2, 3, maximal 4 Mal in dieser Gemeinde Gemeindezucht üben müssen. Aber ich glaube trotzdem, egal in unserer oder auch in der Gemeinde heute, ist Gemeindezucht deswegen heute oft so ineffektiv, weil die Beziehungen oft nicht gut genug sind. Die sind zu wenig von Liebe und von Nähe geprägt. Und damit meine ich die Beziehung des Einzelnen. Ja, ich kann dich nur wirklich effektiv ermahnen, wenn ich Zugang zu deinem Herzen habe. Ja, wenn du nicht wirklich verstehst, dass ich es gut mit dir meine, dann wirst du kaum auf mich hören. Und wir brauchen auch als Gesamtgemeinde gesunde Beziehungen, weil wenn die nicht da sind, wenn Gemeinde nicht wirklich Familie ist, wenn sie nicht wirklich wertvoll ist in den Augen des Einzelnen, wisst ihr, was dann passiert? Dann wechselst du einfach, wenn irgendwie Probleme kommen und einer rückt mir zu nahe und sagt, boah, das kannst du nicht tun, was mache ich dann? Dann wechsle ich das Pferd, dann gehe ich halt zur nächsten. Ja, Gemeindetourismus. Gemeindezucht braucht gesunde Beziehungen. Ja, und wir haben sehr ausführlich in dieser Gemeinde über die Bedeutung von gesunden Beziehungen gesprochen. Denkt an diese ganzen Predigten zueinander stellen. Ja, gleich zu Anfang, wir müssen eine Allos-Gemeinde sein. Ja, ein anderer der gleichen Art. Das geht jetzt für manche ein bisschen schnell, aber ihr könnt diese Botschaft nochmal nachhören. Ja, wenn ich wirklich mal oder der Waldemar zu mir gehen muss oder ich den Waldemar ermahnen müsste, dann muss ganz klar sein, ich stehe mit dir auf einer Stufe. Ich bin nichts Besseres. Ich lebe aus der gleichen Gnade. Christus hat das gleiche Opfer für mich gebracht. Du hast niemals das Recht, jemanden von oben herab zu behandeln in der Gemeinde. Es ist ausgeschlossen. Und jede Sünde, die jemanden passiert, wo er drin gefangen ist, ja, wo es ein Muster gibt, wo er irgendwie nicht rauskommt, ist eine Sünde, von der du auf jeden Fall Ahnung hast. Ja, 1. Johannes 2, Vers 16, ja, die Begierde der Augen, die Begierde des Fleisches und der Hochmut des Lebens. Das sind die drei Kategorien, in denen du alle Sünde fassen kannst. Und in diesen drei Kategorien habe ich schon regelmäßig gesündigt. Also ich habe niemals das Recht, ja, mit einer erhabenen Stellung jemanden den Kopf zu waschen. Im Gegenteil, ich muss von meinem Meister lernen, der sogar ohne Sünde war und er hat den Jüngern die Füße gewaschen. Gemeindezucht, das soll eine Vorbemerkung sein, das haben wir am Anfang schon geklärt, das ist jetzt nicht Thema dieser Predigt, braucht gesunde Beziehungen. Und bei Gemeindezucht, das ist auch noch eine Vorbemerkung, kommt es auf die richtige Zielsetzung an. Ja, es gibt leider viele Extreme bei Gemeindezucht und beide Extreme sind in der Gemeinde Jesu heute sehr stark vertreten. Da gibt es die, ich bin jetzt mal ein bisschen klischeehaft, okay, ihr lasst mir das durchgehen. Da gibt es die Hiesigen, die üben gar keine Gemeindezucht mehr. Können wir wirklich sowas beurteilen? Du sollst doch nicht richten. Wie kannst du dich über deinen Bruder erheben? Das geht heute gar nicht mehr. Das kannst du von offizieller Seite ja sogar lesen, dass sowas heute gar nicht mehr geht. Oder aber, es ist klischeehaft, okay, ist jetzt Stereotyp. Es gibt die strengen Russlanddeutschen, die kicken jeden raus, der ihnen nicht mehr so richtig nach der Fasson ist. Das war jetzt ein Klischee, okay? Also bitte keiner auf den Schlips getreten fühlen. Ja, das ist natürlich nicht so. Es gibt beide Extreme bei beiden, bei den hiesigen Bio-Deutschen und bei den Russlanddeutschen. Aber beide Extreme sind völlig falsch. Ja, wenn ich tatsächlich nie Gemeindezucht übe, wisst ihr, was ich dann tue? Dann hasse ich meine Geschwister. Sprüche 27, Vers 6 sagt, die Schläge des Freundes sind gut gemeint. Aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Wenn du dein Kind nicht zurechtbringst, dann ist das tatsächlich ein Ausdruck von Hass. Hebräer 12, Gott selber züchtigt seine Kinder. Wenn Gott, der Liebe ist, der nichts tun kann, was nicht hundertprozentig der Liebe entspringt, wenn er etwas tun würde, was nicht hundertprozentig Liebe ist, hört er auf, Gott zu sein. Wenn Gott seine Kinder züchtigt, dann hasse ich meine Kinder, dann hast du deine Kinder, wenn du sie nicht in Zucht nimmst. Ja, also diese Vorstellung, ich liebe meine Geschwister so sehr, dass ich sie nie ermahnen könnte, das ist nicht nur trügerisch, das ist ein Irrglaube, das ist falsch. Ja, das ist buchstäblich den Nächsten hassen und sich selbst lieben. Wisst ihr, warum wir oft nicht auf den Bruder zugehen und ihm helfen mit seiner Sündennot? Weil wir uns selbst so lieben. Ich will doch keinen Stress haben. ich will doch nicht die Retourkutsche dann abkriegen und dann redet der noch schlecht über mich oder wer weiß, was alles passiert. Ja, ich will doch keine schlaflosen Nächte haben. Das ist der wahre Grund. Es ist Selbstliebe, das uns dazu drängt, dem Bruder nicht mehr zu helfen. Ja, einer trage die Last des anderen. Das ist voll im Kontext. Da geht es nicht um Umzug, da geht es um die Sündenlast tragen. Wenn auch Galater 6, Vers 1, dein Bruder von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib auf dich selbst, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten. Aber das andere Extrem ist genauso falsch und ist übrigens auch Selbstliebe. Ich habe selbst erlebt, ja, nicht in unserer Gemeinde und auch nicht hier in der Nähe, dass älteste Geschwister aus der Gemeinde werfen, einfach weil sie unliebsam waren. Das war ein Störenfriede. Die haben zu viel die Wahrheit gesagt. Das gibt's. Und das ist genauso falsch. Und es ist das gleiche Motiv. Es ist auch wieder Eigennutz. Es ist Selbstsucht. Es ist Selbstliebe, was zu diesem Extrem treibt. Das Messer der Gemeindezucht ist scharf, gar keine Frage. Deswegen dürfen wir es nicht vorschnell einsetzen. Deswegen gibt der Herr Jesus auch einen sehr durchdeklinierten Prozess, wie Gemeindezucht ablaufen soll. Aber auf der anderen Seite dürfen wir dieses Messer auch nicht stumpf machen, denn der Herr Jesus hat das als, kaum zu glauben, als erste Lehre zu diesem Geheimnis Gemeinde, Ortsgemeinde weitergegeben. Ja, es gibt vorher ein einziges Mal das Wort Ekklesia im Neuen Testament, das ist in Matthäus 16. Aber da geht es gar nicht um Ortsgemeinde, da geht es um die Universalgemeinde. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Das ist die Universalgemeinde. Aber zum ersten Mal Ortsgemeinde ist jetzt hier unser Text. Es kommt auf die richtige Zielsetzung an. Nicht Eigennutz, Selbstsucht, Selbstliebe darf dich treiben, sondern die Liebe zum Herrn und die Liebe zum Nächsten. Und wenn du das wirklich im Kopf hast, dann wird auch die Zielsetzung richtig sein, weil das Ziel ist Zurechtbringung. Gemeindezucht ist eigentlich kein gutes Wort. Es ist der Prozess der Wiederherstellung von einem, der von einem Fehltritt übereilt wurde, der sich irgendwie in Sünde verstrickt hat und da nicht rauskommt. Vielleicht eine kleine Klammer auf, wann sollte man überhaupt den Nächsten ansprechen? Das haben wir schon in vorhergehenden Predigten geklärt. Ja, nicht bei jeder Sünde. Ihr Lieben, wenn wir das anfangen, bei jeder Sünde den anderen ansprechen, da wirst du nichts anderes mehr zu tun haben. Weil wir sündigen jeden Tag. Ich sündige ja nicht nur durch Taten und Worte, ich sündige ja wahrscheinlich mindestens genauso viel durch Unterlassung. Weil es gibt so viele gute Dinge, die ich eigentlich tun müsste mit meinen Worten und mit meinen Händen, die ich nicht tue. Ihr Lieben, Sünde ist nicht das Problem. Es gibt nur eine einzige Sünde, die wirklich zum letzten Schritt, zum zweiten, zum dritten und zum letzten Schritt der Gemeindezucht führt. Eine einzige Sünde. Und das ist die Unbußfertigkeit. Ja, das haben wir mal durchdekliniert. Sündlosigkeit ist nicht das Ziel. Tadellosigkeit ist das Ziel. Sündigen tue ich jeden Tag. Aber ich muss bußfertig sein. Buße ist kein Event bei der Wiedergeburt. Buße ist ein Lebensstil. Wenn ich aufrichtig mein Leben vor dem Herrn lebe, dann muss ich jeden Tag Buße tun. Und wenn du das mit guter Theologie verknüpfst, dass das Heil, das Evangelium sicher ist, dann habe ich gar kein Problem, jeden Tag Buße zu tun. Weil dann mache ich die Gnade nur größer. Ja, das war was zum Motiv. Ja. Oder ein kleiner Exkurs zum Anlass. Wann muss ich denn überhaupt den Bruder ansprechen? Ich muss ihn nur bei Unbußfertigkeit ansprechen. Da ist ein Muster in seinem Leben, ja. Es geht offensichtlich noch nicht mal um grobe oder um kleine Sünden. Der Herr Jesus sagt ganz schlicht, wenn dein Bruder sündigt. Ja, manche haben ja die Vorstellung, es geht nur um Ehebruch. Ja, dann müssen wir mal nach Matthäus 18 tätig werden. Oder es geht nur um sexuellen Missbrauch. Selbstverständlich muss man da auch tätig werden. Aber nicht nur, sondern bei Unbußfertigkeit. Wenn einer in einem Sündenmuster verstrickt ist und permanent da drin lebt. Und das Ziel, jetzt kommen wir wieder zurück, das war der Exkurs. Und das Ziel ist Zurechtbringung. Haben wir auch schon mal ausführlich, deswegen machen wir das hier nur in einem Satz, ausführlich drüber geredet. Wenn auch ein Bruder, nochmal die Parallelstelle, Galater 6, von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen an solchen Geist der Sanftmut wieder zurecht. Zurechtbringen ist das gleiche Wort wie Markus 1, die Jünger sitzen da und flicken die Netze. Das ist das gleiche Wort. Warum flickt man Netze? Ja, weil sie Löcher haben und unbrauchbar geworden sind, die Fische zu halten. Und deswegen übe ich Gemeindezucht. Das muss das Motiv sein. Du bist unbrauchbar geworden. Wenn du dich wirklich in Sünde verstrickst und da alleine nicht rauskommst, dann bist du für den Herrn in dem Moment unbrauchbar geworden. Und das muss das Motiv sein. Ich möchte ihn wieder gebrauchsfähig machen, aber ihm nicht eins über die Rübe ziehen oder gar zeigen, dass ich was viel Besseres bin und deswegen so gut die Sünde in deinem Leben beobachten kann. Das sind falsche Motive. Ja, ich möchte ihn wieder herstellen. Ich möchte ihn wieder gebrauchsfähig machen. Katatizo ist das Wort, das Griechische. Und wie gesagt, genialerweise, wenn ich als Wurm das dem Heiligen Geist als Attest ausstellen darf, genialerweise benutzt er das gleiche Wort beim Netzeflicken. Zurechtbringen, wiederherstellen. Ihr kennt den Tim, der sich in Südafrika den Arm beim Fußballspielen ausgekugelt hat. Ich war dabei, wo der Arzt unter einer fast Vollnarkose ihm den Arm wieder eingekugelt hat. Und der Tim hat das Gesicht vor Schmerzen verzogen, obwohl der voll weggeschossen war. Der hat nichts davon nachher gewusst. Warum hat der Arzt ihm solche Schmerzen zugefügt? Ja, weil der Arm unbrauchbar geworden war. Du willst ja nicht für den Rest deines Lebens mit so einem Arm rumlaufen. Also hat er ihm Schmerzen zufügen müssen, um ihn wieder gebrauchsfähig zu machen. Das ist das Ziel von dem ganzen Prozess. So, und jetzt gehen wir durch die Verse. Wenn auch dein Bruder sündigt, so geh du hin und überführe ihn. Und es ist nochmal ganz deutlich zwischen dir und ihm allein. Das ist schon ein Frontalangriff auf das, was wir meistens intuitiv tun. Wenn du mitkriegst, dass in dem Leben deines Bruders was falsch läuft, weißt du, was du und ich versucht bin, als erstes zu tun? Ja, reden wir hier erstmal mit meiner Frau und mit meinem besten Freund und vielleicht noch mit den Ältesten. Nee, das sollst du gar nicht. Weißt du, wie oft, es kommt nicht so oft vor, aber es kam schon vor, dass Geschwister aus der Gemeinde zu uns kommen und petzen. Nee, das sollst du gar nicht. Gehe du hin und gewinne du ihn. Der Herr Jesus, ja, hat Einsicht, ohne Frage. Er ist Ratgeber wunderbar. Er weiß ganz genau, dass das immer schwerer wird, jemanden zu gewinnen, wenn man hinter seinem Rücken, was sowieso böse ist und im Zweifel sogar lästern bedeutet. Lästern, ja. Dann wirst du ihn auch kaum gewinnen können. Das ist doch das Ziel. Zurechtbringung ist das Ziel. Wenn du erstmal zu einem Gemeindetratsch beiträgst, ja, dann ist schwierig, ja. Dann wird er immer härter. Du sollst selber hingehen. Das ist herausfordernd, oder? Aber du bist in der Verantwortung. Du darfst nicht hinter dem Rücken deiner Schwester über ihr Fehlverhalten reden. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, was du tun kannst, wenn du Sünde und Unbußfertigkeit im Leben eines anderen siehst. Nur zwei Möglichkeiten. Entweder 1. Petrus 4, Vers 8, du deckst es in Liebe zu. Das darfst du und das geht. Ist nicht immer weise, aber in vielen Fällen ist das das Richtige. Die Liebe bedeckt eine Menge von Ausrutschern. Nee, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Ich bin nicht verheiratet, ja, Ewald und Co. sind verheiratet. Ihr wisst, wie oft man, ja, je enger man sich kommt in der Beziehung, umso oft muss man dies praktizieren. Man muss vieles in Liebe zudecken. Wenn du weißt, oder ja, umgekehrt, meistens sind es vielleicht die Frauen, ja, wenn du weißt, der Stinkstiefel kommt eh zurecht. Ja. Das hat er schon so oft falsch gemacht und morgen ist schon wieder alles gut und er bittet ja dann um Vergebung. Ja, dann musst du nicht gleich einen Gemeindezuchtsprozess starten. Ja, man kann ganz viel Sünde in Liebe zudecken. Oder? Ja. Aber es gibt auch Momente, wo es weise ist, aufzudecken. Da haben wir auch mal in der vorhergehenden Predigt bei der biblischen Konfliktlösung ausführlich darüber geredet, wenn es ein Muster ist, wenn es immer wieder vorkommt, wenn die Gemeinde dadurch befleckt wird, wenn Gefahr wirklich für Leib und Leben besteht, ja, dann muss man einschreiten. Und es gibt, da will ich jetzt auch wieder einen ganz kleinen Exkurs noch machen, es gibt vielleicht auch Ausnahmen von der Regel, dass du alleine hingehst. Nämlich, und das gibt es auch unter Christen, sexueller Missbrauch. Ja, wenn eine heranwachsende Tochter in der Familie missbraucht wird von Familienmitgliedern, ja, ich weiß in dem Fall sehr gut, ihr wisst das alles, meine amerikanische Mama, so nennt sie sich, die Judy, die ist als junge Frau sexuell missbraucht worden und ist in riesige Not dadurch gekommen. Und von so einem Kind oder Heranwachsenden erwartest du nicht, dass sie dann die Zurechtbringung an ihrem Peiniger, in dem Fall war es der Opa und ein Freund, übt. Nee, da müssen andere Register gezogen werden, das ist klar, weil sie ist in einem Abhängigkeitsverhältnis, das darf man ihr nicht zumuten. Aber die Grundregel ist, wir sind verantwortlich Und der Herr mutet uns das zu. Ja, wer mitschreibt, schreibt euch bitte Römer 15, 14 auf. Da sagt Paulus, ich bin überzeugt, dass ihr in der Lage seid, einander zurechtzubringen, wenn ihr voller Güte, also Gnade auf der einen Seite und voller Erkenntnis auf der anderen Seite seid. Ja, du brauchst kein Studium beim EBTC zur Seelsorge, auch nicht bei Coram Deo oder bei Roland Antholzer. Ist es gut, sowas zu machen, ja, vielleicht für die schwierigeren Fälle oder um andere unterweisen zu können. Aber jeder in der Gemeinde ist aufgefordert und berufen, diesen Dienst der Zurechtbringung zu tun. Und du brauchst zwei Voraussetzungen. Du musst voller Güte, voller Gnade sein, weil ich weiß, dass ich genauso ein Stinkstiefel bin. Und genau die gleiche, ich könnte an deiner Stelle sein, wenn ich mit dir rede. So muss ich mit dir reden. Dann habe ich den richtigen Zugang. Ich muss voller Güte, voller Gnade sein. Das macht mich sanftmütig, wenn ich mich am Kreuz erkenne, wer ich wirklich bin, was Christus für mich bezahlt hat. Dann gehe ich in der richtigen Einstellung zu dir. Aber ich muss auch voller Erkenntnis sein. Da haben wir auch ausführlich drüber geredet. Lernt vom Ratgeber wunderbar am Jakobsbrunnen, Johannes 4. Der Herr Jesus hat der Frau nicht einfach nur ihre Sünde um die Ohren gehauen. Das kann jeder. Das kann sogar die Welt. Der Herr Jesus hat sie mit dem Evangelium ermahnt. Wenn du wüsstest, wer mit dir redet, ja, und welche Gabe ich dir geben könnte, wenn du die kenntest, dann würdest du mich bitten, dass ich dir lebendiges Wasser gebe. Beziehung zum lebendigen Gott. Und dann wärst du frei von diesem Drang, ja, dich irgendwie in der Horizontalen zu befriedigen. Sünde, ihr Lieben, ist, Zitat Roland Antholzer, kein Verhaltensproblem, es ist in erster Linie ein Beziehungsproblem. Ich suche Befriedigung in der Dreckpfütze, anstatt vom lebendigen Wasser von Christus zu trinken. Wenn ich von ihm wirklich erfüllt wäre, dann würde ich meine Erfüllung nicht im Dreck suchen. Sünde ist ein Beziehungsproblem in erster Linie und nicht ein Verhaltensproblem. Das ist Einsicht, das ist Erkenntnis und das haben wir schon oft genug hier gelehrt. Das brauchst du, das musst du anwenden. Du musst mit dem Evangelium ermahnen können, wenn es tatsächlich zu diesem ersten Schritt kommt. Also Sünde in Liebe aufdecken. Es ist ein Gebot der Liebe, nicht mit Dritten reden. Jeder hat diese Verantwortung. Und ich möchte euch noch auf ein kleines Detail im Vers 15 hinweisen. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Dieses Gewinnen, wo sind die Buchführer und Wirtschaftsleute unter uns? Da sitzt ein Ex-Steuerberater. Ja, wo sind die Betriebswirte und die Rechnungsleger? Ja, wer mach doch mal die Hände hoch. Da sitzt noch einer. Ja, also das ist ein Wirtschaftsausdruck, dieses Gewinnen. Das hat echt was mit Zugewinn, du verstehst dieses Wort, zu tun. Ja, da habe ich mehr haben als soll. Das ist der Ausdruck, den der Herr Jesus, ja, wir haben keine Red Letter Editions in der deutschen Bibel, das machen die Amis so gerne, alle Worte des Herrn sind in Rot. Ich finde es gar nicht so toll, weil das ganze Wort ist das Wort des Herrn. Ja, aber hier handelt es sich wirklich buchstäblich um die Rede des Herrn Jesus. Und er sagt, wenn du deinen Bruder dann gewinnst mit Gnade und mit Einsicht, dann hast du ihn gewonnen. Das redet von Wert. Geschwister, wir haben unseren Wert wohl verspielt durch den Sündenfall, aber Christus hat uns unendlich wert geachtet. Er hat den Höchstpreis bezahlt, um dich als Werkzeug in seinem Reich zu gebrauchen. Und so musst du bei Gemeindezucht denken, nicht einfach jemandem was über die Rübe ziehen. Der ist gerade dabei, den Wert für den Herrn zu verspielen. Und deswegen mühst du dich um ihn, gehst zu ihm hin und flehst darum, dass er sich gewinnen lässt, dass er da rauskommt. Und mit Einsicht, ja, der hat ein Problem mit Christus eigentlich. Red nicht so viel über diese faulen Früchte in seinem Leben. Das sind nur faule Früchte. Es kommt ja aus dem Herzen. Und in dem Herzen leben wir entweder für uns selbst oder für den, der uns bis in den Tod geliebt hat. Es ist ein Beziehungsproblem. Das Evangelium muss dich motivieren. Also, es geht darum, nicht einfach nur jemanden aus der Gemeinde zu kicken, sondern den Wert wiederherzustellen. Er ist wertvoll. Christus hat den Höchstpreis bezahlt. Matthäus 18 ist in den Kontext eingebettet. Jedes Mal, wenn ich diese Verse zur Gemeindezucht lese, muss ich an McDonald's denken. Ja, McDonald's ist eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil das ist immer eine Enttäuschung. Ich sehe immer die tollen Bilder. Bei uns in Rotenkirchen hängt gerade so ein Burger King-Plakat. Super lecker. Da läuft ja jedes Mal das Wasser im Mund zusammen. Aber dann ist die große Enttäuschung. Ich habe genau das Ding gekauft, was bei Burger King gerade beworben wird. Und es ist total, eine Enttäuschung. Ja, aber darum geht es gar nicht. Es geht um dieses Sandwich-Prinzip. In der Mitte soll der Patty sein, ja, das Rindfleisch, und drüber und drunter ist der Burger. Und genau dieses Sandwich-Prinzip findest du hier in Matthäus 18. Vor Vers 15, was finden wir? Den guten Hirten, der die 99 stehen lässt, um dem einen nachzugehen. Warum? Weil es in den Augen Jesu unendlich wertvoll ist. Das ist das Motiv. Der Herr Jesus ist unser Vorbild. Er ist der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Er geht dem einen nach und lässt die 99, denen es eigentlich ganz gut geht, ihr seht alle ganz putzig aus, ja, die lässt er stehen und geht dem einen nach. Das muss unser Denken sein bei Gemeindezucht. Du bist wertvoll, weil du wertgeachtet bist. Christus hat den Höchstpreis bezahlt. Und das hat auch noch ein Paddy drunter. Ja, was kommt direkt nach Matthäus 18, 15 bis 20? Da kommt das Beispiel vom Schalksknecht. Ja, der König, der einem ganz viel vergeben hat. Und der war dann nicht bereit, seinen Mitknechten zu vergeben. Das ist die Einstellung, mit der du hingehen musst. Du musst aufs Kreuz sehen und schauen, so viel hat der wahre König für mich bezahlt. Dann muss ich doch auch ihm in Liebe begegnen. Muss ihm, wenn ich Betroffene bin, ja, kann ja vorkommen, dann muss ich ihm vergeben können, muss vergebungsbereit sein. Immer, jederzeit. Ja, Vergebung sind zwei Teile, Schuld loslassen und dann das Versprechen geben, ich bring's nicht wieder hoch, nicht vor Gott, nicht vor dem Nächsten, nicht vor dir und auch nicht mehr vor mir. Und dieses Erste, die Schuld loslassen, das Konto löschen, das musst du jederzeit, sofort. Egal, ob der zur Einsicht kommt oder nicht, egal, ob der um Vergebung bittet oder nicht. Das ist der erste Schritt von Vergebung. Und das ist der Sandwich, in den Gemeindezucht oder besser gesagt die Wiederherstellung von Geschwistern eingebettet ist. Ja, es geht um Sanftmut, es geht um Liebe, es geht um Vergebung, es geht um Zurechtbringung. Und wir brauchen dafür einander. Ja, wir können das gar nicht überbetonen, wie wichtig das ist, dass wir als Gemeinde funktionieren. Schaut mal diesen Prozess. Erst sollst du alleine hingehen. Also der Herr Jesus nimmt dich ernst. Ich brauche deinen Dienst in der Ortsgemeinde. Das setzt auch voraus, dass du überhaupt fest eingebunden bist in eine Ortsgemeinde. Wenn hier jemand ist oder im Livestream zuhört, der denkt, ach, zu Hause ist es auch ganz kuschelig. Ja, ich bin doch Teil der Universalgemeinde. Dann ist das ein Frontalangriff. Das ist die erste Lehre des Herrn Jesus über Gemeinde. Dann ist das ein Frontalangriff auf dein Denken. Das funktioniert nämlich gar nicht, wenn du so ein Sofa-Christ bist. Ja, da bist du ganz heilig. Aber du brauchst den anderen. Ja, Sünde, Hebräer 3, wir können diese ganzen, die Stellen alle gar nicht anschauen. Aber Sünde ist betrügerisch. Und wir sollen aufeinander Acht geben, dass nicht jemand durch den Betrug der Sünde verhärtet wird. Sünde ist betrügerisch. Du siehst das gar nicht. Ja, das ist der Kern eines Betruges. Du bist getäuscht. Das heißt, im Umgang, im Kampf gegen Sünde, und dieser Kampf dauert bis zum letzten Atemzug, und der wird aus Gnade gekämpft, nicht um sich einen Platz im Himmel zu verdienen, sondern weil Christus schon alles für mich bezahlt hat, möchte ich jetzt gegen Sünde kämpfen. Ja, gute Theologie dabei. Aber dieser Kampf kann niemals alleine gekämpft werden. Das ist das Erste, was der Herr Jesus sagt. Ich brauche den Bruder für diese Nachfolge. Ich brauche Gemeinde, und zwar Ortsgemeinde, das Miteinander. Nicht einfach Solo-Christ irgendwo. Ich brauche diese Verbindlichkeit. Ich brauche diese Beziehungen. Dann, wenn es darauf ankommt, dass der Martin mir auch mal was sagen kann. Oder ich dem Martin. Wir brauchen diese engen Beziehungen. Ohne die geht es gar nicht. Also, das ist der erste Schritt, wenn auch ein Bruder ja von einem Fehltritt übereilt wird. Wenn du deinen Bruder sündigen siehst, so geh du bitte hin, alleine, überführe ihn, zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen und dann ist das Ganze abgeschlossen. Ja, wir könnten jetzt wieder einen kleinen Exkurs machen, es geht nämlich nicht immer nur um Sünde. Manchmal geht es auch um Meinungsverschiedenheiten und das hier hat nichts mit Meinungsverschiedenheiten zu tun. Da sind ganz andere Verse wichtig. 1. Korinther 6, da kann man Vermittler einschalten, der kann uns beiden den Kopf waschen. Ja. Ja, und wenn wir beide nicht hören wollen, dann können wir auch sagen, jetzt nehmen wir keinen Vermittler, jetzt nehmen wir einen Schlichter. Ja, und Schlichter heißt, du entscheidest dann. Und wenn du entschieden hast, dann müssen wir zwei, die wir uns nicht vertragen, dann müssen wir auf dich hören. Das ist Weisheit aus dem Wort Gottes. Philipper 4, ja, da hat Paulus gesagt, ja, Timotheus soll als Schlichter auftreten. Ja, der soll als Versöhner, als Vermittler auftreten. Okay. Dem Herrn ist Wiederherstellung außerordentlich wichtig. Und deswegen, und jetzt kommen wir zum nächsten Vers, ist der Prozess der Wiederherstellung nicht abgeschlossen, wenn er nicht hört. Deswegen zündet der Herr Jesus, wenn ich mal diesen Ausdruck benutzen darf, auch noch eine Stufe 2 und eine Stufe 3. Und je nachdem, wie man es liest, auch noch eine Stufe 4. Das wisst ihr alles, es ist ja ein Prozess. Ja, und wenn er tatsächlich nicht auf dich hört, dann bist du nicht aus dem Schneider, sondern dann soll es noch einen zweiten Schritt geben. Und bitte denkt immer wieder dran, es geht um Zurechtbringung. Ja, deswegen gehst du dann den nächsten Schritt. Deswegen musst du andere involvieren. Nicht um jetzt den Freibrief zum Tratschen in der Gemeinde zu haben. Nein, die 2 oder 3, die du involvierst, was sollen die denn tun? Ja, die sollen mit dir gehen und sollen den Bruder zurechtbringen, wieder gewinnen. Das muss dir Weisheit geben, auch wenn es nicht im Text steht, aber weil ja das Ziel Zurechtbringung ist, was für Brüder müssen das sein? Das müssen nicht, bitte erlaubt mir jetzt mal so ein hartes Wort, die Scharfrichter der Gemeinde sein. Ja, nicht die, die sowieso immer vom Leder ziehen, von allem immer das immer kritisieren können, jeden verurteilen können, also die nimmst du bitte nicht mit. Sondern du nimmst Römer 15, 14 Brüder mit, die voller Gnade, voller Güte, voller Gnade auf der einen Seite sind und voller Erkenntnis, voller Weisheit auf der anderen Seite. Und, ich sage noch ein drittes, die Zugang zu dem Herzen des betreffenden Bruders oder der Schwester haben. Du nimmst seine Freunde als Mitarbeiter und nicht, erlaubt mir dieses Stereotype, nicht seine Feinde, ja, die so richtig draufhauen können. Weil das ist das Ziel, du willst ihn gewinnen. Ja, du nimmst 2 oder 3 mit, die hoffentlich Zugang zu dem Herzen von dem Bruder haben. Und wenn er dann hört, und das kann gut sein, ja, das ist nicht ausgeschlossen. Ganz im Gegenteil, wenn du schon unter 4 Augen das Weise machst, das kann ganz schnell zu Ende sein. Und so soll es eigentlich sein. Ja, dann ist Zurechtbringung. Und da ist der Prozess gestoppt, das ist zu Ende. Und Stufe 2 ist genauso, sofort zu Ende, nicht wenn der seine Sünde überwunden hat. Ihr Lieben, es gibt Sünde, die kann lebensbeherrschend sein. Lebensbeherrschend sein heißt, der hat sich so in ein Muster verstrickt, da ist es nicht mit einem Gespräch getan und dann kommt er nie wieder in diese Versuchung und sündigt nicht mehr. Darf ich euch Beispiele nennen, ihr jungen Brüder? Was ist mit eurer sexuellen Reinheit? Was ist mit Pornografie und Selbstbefriedigung? Ihr Lieben, der Weg rein ist ganz häufig auch der Weg raus. Das war ein Muster, was du aufgebaut hast über eine lange Zeit, in das du dich verstrickt hast. Und meistens, und das betrifft nicht nur junge Männer, mehr und mehr auch junge Frauen, weil die Pornografieindustrie gelernt hat, wie Frauen zu fangen sind. Die sind nämlich etwas anders zu fangen, aber es ist super. Satan ist super weise im bösesten Sinne. Und deswegen sind auch immer mehr Frauen von dieser optischen Versuchung, was früher seltener der Fall war, versucht. Und wann ist der Prozess gestoppt? Nicht, wenn er auf immer, nie wieder in der gleichen Sache sündigt. Wann ist der Prozess gestoppt? Es gibt nur eine Sünde, die zur Gemeindezucht führt, und das ist Unbußfertigkeit. Das heißt, wenn der Bruder sagt, du hast recht, ich habe da ein Problem und genau genommen, ich brauche deine Hilfe. Und du kannst ihm eine gute Hilfe sein. Weißt du warum? Weil du bist nicht Christus. Du bist ein Mitsünder, der wahrscheinlich in der gleichen Sünde gekämpft hat. Hoffentlich. Und ihm dann Weisheit anbieten kann. Oder dann nimmst du halt 2 oder 3 dazu, die mithelfen. Vielleicht auch noch dir eine Hilfe sind, um da rauszukommen. Aber wann ist der Prozess gestoppt? Bei jedem Anzeichen von Bußfertigkeit. Habt ihr das gehört? Ja, wenn er sagt, ich will anders. Ja, natürlich gibt es das Problem, dass einer wieder und wieder und wieder sagt, also er fällt immer wieder in Sünde und er sagt dann, ja, ich will anders. Das kann schwer sein, das verstehe ich. Kann man auch drüber reden. Ich würde dann sagen, da gibt es auch Weisheit. Dann kann man noch weitere Stufen zünden. Dann kann man zum Beispiel sagen, okay, jetzt müssen wir noch mehr Hilfe dazu holen. Ja, wenn einer das immer schön im Verborgenen halten will, das ist tatsächlich ein Anzeichen, dass es mehr eine Buße der Welt nach war und nicht der Buße um Gottes Willen. Ja, 2. Korinther 7, Vers 10, 11 reden da ganz ausführlich dazu. Okay, aber wenn er wirklich nicht bußfertig sein sollte beim zweiten Schritt, Der Herr Jesus ist konsequent. Wisst ihr was? Dann gibt es noch einen dritten Schritt. Dann sagt er, wenn er nicht hört, so nimm noch zwei oder drei mit dir, ja, damit aus zweier und dreier Mund jede Sache bestätigt werde. Und wenn er aber auch nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Echt jetzt? Also spätestens jetzt gibt es den einen oder anderen, der sagt, das kannst du doch nicht bringen. Du kannst doch nicht die Sünde eines Gläubigen von der ganzen Gemeinde ausbreiten. Wisst ihr was? Ich habe das nicht entschieden. Der Herr der Gemeinde hat Weisheit walten lassen. Und er hat das entschieden. Und er hat gesagt, wenn wirklich fortgesetzt Unbußfertigkeit, dazu müsste man vielleicht auch sagen, nirgendwo steht, dass dieser Prozess in 3 Tagen bis zum dritten Schritt kommen muss. Das kann manchmal Wochen sein. Das kann manchmal sogar Monate sein. Da brauchst du auch Weisheit. Es gibt Dinge, da ist Gefahr im Verzug und da musst du sehr schnell handeln. Aus Liebe zu dem Bruder und auch aus Liebe zu den Betroffenen, die vielleicht unter der Sünde leiden. Wir haben heute schon mal über sexuellen Missbrauch geredet. Ihr Lieben, ja, das zieht man nicht über Monate oder sogar ein ganzes Jahr hin. Da machst du dich selbst mitschuldig. Aber es gibt andere Dinge. Gerade, ja, du arbeitest mit jemandem, der in Selbstbefriedigung und Pornografie verstrickt ist. Das kann ein Prozess sein. Keiner hat hier gesagt, dass es in 3 Tagen abgeschlossen sein muss. Ja, also, aber es kann tatsächlich zum dritten Schritt kommen, dass man es der ganzen Gemeinde sagt. Und nochmal dieser Einwand, wirklich? Das kannst du doch nicht bringen. Du kannst doch nicht das Ansehen der Person so beschädigen. Habt ihr sowas schon mal gehört? Mir wurde sowas schon mal gesagt. Das kannst du nicht machen. Du hast den Ruf dieses Bruders in der ganzen Gemeinde und vielleicht sogar darüber hinaus ruiniert. Ach ja. Welchen Ruf denn? Ihr Lieben, wir leben unser Leben vor Gott, nicht vor Menschen. Der Herr Jesus kennt den Bruder, der kennt dein Herz, der kennt mein Herz. Um den Ruf müssen wir bemüht sein. Und der Ruf, der ist schon längst in Schwierigkeiten, der ist schon längst in Misskredit gekommen. Es geht um Christus, es geht um seine Gemeinde. Gemeinde ist Ekklesia, ist Herausgerufene. Die soll heilig sein. Es ist nicht der Große oder der Schöne oder der Mächtige, es ist der Heilige Geist. Und das hat er, ja, die Apostelgeschichte ist nun mal sein Buch, das hat er im Bau, er baut ja, ja, das ist Jesu Werkzeug, er baut ja, er ist ja der Umsetzer, er hat ja die Kraft gegeben, er hat ja uns bewohnt, ja, und das ist der Heilige Geist. Und er will Heiligkeit. Und vor ihm haben wir im Zweifel unseren Ruf schon längst beschädigt. Vergesst nicht, Sprüche 27,6, die Schläge des Freundes meinen ist gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Ja, das Gebot der Zurechtbringung, die Wiederherstellung, kann so weit gehen, dass man sogar zur Phase 3 gehen muss. Und das will der Herr, das hat der Herr geboten, weil er Zurechtbringung will. Das muss das Ziel sein. Versteht ihr, wenn ich sage, nee, so weit kann ich nicht gehen, dann fange ich dann an, tatsächlich den Bruder zu hassen. Dann überlasse ich ihn seiner selbst. Selbst wenn eine ganze Gemeinde involviert wird, und das gehört jetzt, das Wort ist jetzt an alle, die verbindlich zu einer Gemeinde gehören, und das solltet ihr alle sein. Ihr solltet alle verbindlich zu einer Ortsgemeinde gehören. Und wenn ihr verbindlich zu einer Ortsgemeinde hier in Hünfeld gehört, dann dürft ihr an der Gemeindestunde teilnehmen. Und da besprechen wir dann solche Dinge. Aber das ist nicht die Klatsch- und Drahtstunde. Es ist ja, wie gesagt, erst 2-3 Mal in 25 Jahren oder 4 Mal in 25 Jahren vorgekommen. Aber selbst wenn es mal vorkommt, dann ist das jetzt nicht der Moment, wo wir die Sünden der Geschwister in der Gemeinde ausbreiten, sondern die Zielrichtung ist genau die gleiche. Alle sollen jetzt mithelfen, ihn zu gewinnen, in Liebe, in Weisheit, in Erkenntnis, aber auch in Gnade. Das ist die Vorgabe. So sollten wir dann auch in der Gemeindestunde darüber reden. Wenn ein Bruder fortgesetzt sündigt und unbußfertig bleibt, dann braucht es offensichtlich nach dem Gebot Jesu, nach der Weisheit Jesu, die Anstrengung aller. Weil er nicht will, dass er in seiner Sünde verstrickt bleibt, dass er unbrauchbar bleibt für das Reich Gottes. Ja, denkt nochmal an dieses Wertvoll. Das kann man nur verstehen, wenn man wirklich in der Gemeinde lebt. In der 1. Korinther 12 Schema denkt. Wir sind ein Leib. Da gibt es Augen, da gibt es Hände, da gibt es Füße. Ich kann nicht auf dich verzichten. Ich kann nicht sagen, ich komme auch ohne Füße gut zurecht. Ja, es gibt manche hier in der Gemeinde, Die wissen, wie schwer das ist, wenn die Füße nicht mehr parieren. Das geht nicht. Ja, jeder ist wertvoll und jedem muss nachgegangen werden. Und deswegen gibt es auch im äußersten Fall, dass alle dazu aufgerufen werden, den Bruder wieder zurückzubringen. Und wenn er das tut, wisst ihr was? Dann ist ihm vergeben und er ist wiederhergestellt, im wahrsten Sinne. Und ich glaube, ein Bruder, der selbst in dem Punkt noch Buße tun kann, dessen Ruf ist wirklich wiederhergestellt. Weil es gibt viel mehr Heuchler, ja, wir sündigen ja jeden Tag und sind auch in manchen Punkten unbußfertig. Nur man sieht es halt nicht so oft. Ja, es gibt halt leider Sünden, die sind so offensichtlich und da wird dann so richtig reingekrätscht. Aber es gibt auch andere Sachen wie Habsucht oder das, was Hananias und Sapphira gemacht haben. Geschwistern zu versuchen, ein besseres Bild zu vermitteln als das, was ich wirklich im Herzen habe. Der Heilige Geist ist heilig. Der hat voll reingekrätscht, um zu zeigen, auch das geht gar nicht. Aber wenn er selbst wirklich beim letzten Schritt unbußfertig sein bleiben sollte, dann gibt es noch einen vierten Schritt, je nachdem, wie du zählst. Ja. Dann behandle ihn wie einen Heiden oder Zöllner. Das heißt, wir haben das am Anfang geklärt, Gemeinde ist Ekklesia. Das sind die Herausgerufenen. Die sind aus der Welt herausgerufen. Die sollen sich hier und an jedem Ort um Christus versammeln, ihn verherrlichen, einander ermutigen, einander erbauen, damit sie zugerüstet sind für das Werk des Dienstes, was außerhalb geschieht. Matthäus 28, geht hin in alle Welt. Ja, und nicht holt sie alle her oder wartet, bis sie kommen. Geht hin, ist das Gebot. Ja, wir sind herausgerufen und wenn dann jemand tatsächlich bis zuletzt unbußfertig bleibt, bei einer objektiven Sünde, unbußfertig, es geht nicht um den Grad der Sünde, dann soll er wie ein Heide und Zöllner sein. Das heißt, dann ist er draußen. Ja, es gibt manche Gemeinden, die sagen, oh, das ist zu hart. Das Maximale, was wir machen, ist, wir schließen jemanden vom Brotbrechen aus. Das ist sehr üblich bei den Hiesigen, nicht bei den Russland, weiß ich nicht. Aber um mal die Hiesigen auch ein bisschen in die Mangel zu nehmen. Ja, das ist so Gemeindezucht Leid. Ja, wir drücken beide Augen zu, nur beim Brotbrechen. Das ist uns heilig, da schließen wir dann aus. Nein. 1. Korinther 5 gibt es ein Beispiel. Da hat ein Sohn Geschlechtsverkehr mit seiner Stiefmutter betrieben. Aber das war nicht das Schlimmste in Paulus Sicht. Das Schlimmste war, die Gemeinde hat es wohlwollend toleriert. Und da ist ein ganzer Rattenschwanz, der sich nachzieht. Ja? Der Paulus kämpft so um die Gemeinde, dass er hinfährt und will sie ermahnen. Und diese Reise geht völlig schief. Ja, die anderen, die da so wohlwollend sind, die waren offensichtlich sehr eloquent und haben die Gemeinde weiter verführt. Und dann schreibt er den Tränenbrief. Das ist der anderthalbste Korintherbrief. Ja, der ist nicht überliefert, aber das ist der sogenannte Tränenbrief. Und auf den reagieren sie dann. Und dann tun sie Buße. Und dann schreibt er den zweiten Korintherbrief. Und da tut sogar der Bruder dann Buße. Das ist genial. Das muss man eigentlich mal ausführlich, müsste man diese Geschichte aufrollen. Dieser Bruder, der Geschlechtsverkehr mit seiner Stiefmutter treibt, der kommt zur Buße. Die Gemeinde kommt zur Buße und der kommt zur Buße. Und dann sagt Paulus oder der Herr Jesus, dann stell ihn doch wieder her. Dann nimm ihn wieder voll rein. Dann gibt es nichts mehr, was zurückhält. Das ist dann kein Bruder zweiter Klasse. Das sind Brüder erster Klasse. Weil wir haben keine anderen. Es sind alles Sünder. Alles begnadigte Sünder. Aus denen baut der Herr Jesus seine Gemeinde. Aber die bußfertig sind, das sind sogar echte Vorbilder. Und die werden nachher gute Römer 15, 14 Christen werden. Die werden den Geist der Sanftmut haben, der Güte haben, der Langmut haben und hoffentlich auch, wenn sie das gelernt haben, die Erkenntnis haben. Also, aber es kann sein, behandle ihn wie einen Ungläubigen. Das heißt, nicht schlecht über ihn reden. Das heißt, nicht ihn böse behandeln. Das heißt, er ist draußen. Er ist sogar, das sagt der Apostel Paulus auch in diesem Korintherbrief, er wird sogar dem Satan überliefert. Das bedeutet, Satan hat kein Verfügungsrecht über deinen Körper, wenn du ein Kind Gottes bist. Gott allein, ja, zu jeder Zeit ist er souverän, das wisst ihr bei Hiob. Aber wenn jemand unter Gemeindezucht steht, dann stellt ihn die Gemeinde und der Herr, das klären wir jetzt gleich nochmal in den nächsten Versen, dann stellt die Gemeinde ihn außerhalb der Gemeinde, in den Verfügungsrahmen Satans. Dann kann Satan mit seinem Leib tun, was er will. Er kann ihn sogar verderben. Aber nicht den Geist. Das heißt es ganz eindeutig, ja, in 1. Korinther 5. Ja? Denn der Geist ist, der Bruder ist mit dem Geist, wenn es ein Bruder ist, der ist mit dem Geist versiegelt. Ja? Da hat Satan kein Verfügungsrecht drüber und der Geist lebt ewig. Und deswegen darf ich ewig leben und dann werde ich auf die Art und Weise zum Herrn gehen. Ich werde im Preisgericht alle meine Preise wohl verloren haben und werde gerettet werden, wie durchs Feuer. Ja, das wäre der Zusammenhang. Aber behandle ihn tatsächlich wie einen Ungläubigen, das heißt, tu ihn raus. Er muss das spüren. 1. Korinther 5, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Es hat noch mehr Gründe. Er muss dieses finale Stoppschild gesetzt kriegen, aus Gnade, damit er merkt, Mensch, ich bin echt in Lebensgefahr, ja, physischer Lebensgefahr. Hier läuft was richtig schief in meinem Leben. Das ist eine Gnade, dieser letzte Schritt, jemanden tatsächlich außerhalb der Gemeinde setzen. Und übrigens, aber das seht ihr, wir müssen noch eine zweite und eine dritte Predigt dazu machen. Natürlich muss ich auch manchmal das Schwert der Obrigkeit mit einsetzen. Gott hat der Obrigkeit Schwert gegeben. Das heißt, wenn es um Kapitalverbrechen geht, dann müssen auch Konsequenzen kommen. Versteht ihr? Wir sind nicht so gnädig und Christen und wir decken überall alles in Liebe irgendwie zu. Man muss auch in Liebe aufdecken. Ja, ich nenne nochmal dieses Stichwort bei Kapitalverbrechen. Das heißt, wenn nicht ein anderer Bruder als Kläger auftritt, sondern wenn ein Staatsanwalt als Kläger auftreten würde. Wir haben ja zwei Prozessrechte, Zivil- und Strafprozessrecht. Und wenn es um Strafprozesse ginge, dann musst du das auch der Obrigkeit aufdecken. Das darfst du nicht zudecken. Um Gottes Willen, weil Gott hat, und Gott sei Dank leben wir, bei aller berechtigter Kritik, weil wir uns immer mehr von den Grundfesten, die dieses Land ausmacht, ja, christliche Grundfeste, immer mehr verabschieden, das ist mir schon klar. Aber bedenkt, wir leben immer noch in einem Rechtsstaat. Ja, wenn ihr die Weltgeschichte anschaut, es gab viel, viel, das ist eine Ausnahmesituation, es gab viel, viel schlimmere Zeiten, das ist der Normalzustand. Ja. Okay, Exkurs Ende. Also, warum ist dieser letzte Schritt so wichtig? Weil es geht um die Reinheit der Ortsgemeinde. Ein wenig Sauerteig durchsäuert die ganze Gemeinde. Und deswegen müssen bis zuletzt unbußfertige Geschwister, die müssen tatsächlich aus der Gemeinde hinausgetan werden. Das zeigt auch viel, ja, dass das Konzept von besucherfreundlichem Gottesdienst irgendwo nicht funktioniert. Und das Konzept von, ich bin Sofa-Christ alleine in der Universalgemeinde, funktioniert auch nicht. Weil dann kannst du nie das erleben, dass du tatsächlich aus Liebe zurechtgebracht wirst. Die Versammlung muss vor dieser Gefahr der Sünde gewarnt werden und ja, wir wollen auch dem Bruder letztendlich eine Hilfe sein. Aber nochmal, es geht nicht um Strafe, es geht um Wachrütteln. So, und jetzt machen, das ist im Grunde genommen der Prozess, diese 3, 4 Schritte, Matthäus 15 und 16 und 17. Und dann habe ich euch ja noch, und damit schließen wir jetzt relativ zügig, weil das ist nur noch ein Punkt. Dann habe ich euch ja noch Matthäus 18, Vers 18, 19 und 20 gelesen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum, hört ihr, er sagt nichts Neues. Kontext, Kontext, Kontext. Wiederum sage ich euch, wenn 2 oder 3 auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen vom Vater gegeben werden, der in den Himmeln ist. Denn, noch einmal, denn, kein neuer Kontext, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also Vers 19, kein neuer Kontext, Vers 20, kein neuer Kontext. Wiederum, er sagt nochmal das Gleiche wie im Vers 18 und 20, ein Denn, eine Begründung, nichts Neues. Also was sagt denn der Vers 18? Wenn ihr etwas bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Wenn ihr etwas löst, wird es auf der Erde wird es auch im Himmel gelöst sein. Lösen und binden, wir müssen auch ein bisschen den jüdischen Hintergrund verstehen. Im jüdischen Hintergrund hat Lösen und Binden mit Sünde zu tun. Wenn der Bruder Buße tut, dann ist er von seiner Sünde gelöst. Wenn der Bruder nicht Buße tut, dann klebt diese Sünde weiter an ihm. Dann ist er weiter an diese Sünde gebunden. Okay? Und wenn ihr sagt, das ist Unbußfertigkeit, dann ist er weiter an seine Sünde gebunden. Und jetzt kommt das Entscheidende, wenn wir als Gemeinde und jede Gemeinde, die diese Prinzipien beherzigt, wenn sie sie wirklich minutiös, liebevoll, genau beachtet, denkt an die Schritte, erstmal alleine mit den richtigen Zielsetzungen, dann mit 2 oder 3 Freunden, und das sind die Zeugen, das nimmt Bezug aufs Alte Testament, jede Sache musste von 2 oder 3 Zeugen bestätigt werden. Ja, weil es kann ja eine Meinungsverschiedenheit sein zwischen Zweien. Deswegen müssen da erstmal Zeugen dazu. Es kann ja ein Streit sein zwischen uns beiden. Das hat gar nichts mit Gemeindezucht zu tun. Das ist Zivilprozessrecht sozusagen. Ja, da muss dann ein Vermittler, du kennst das sehr gut, ja, du bist Chefe, soweit ich weiß. Ja, da muss ein Urteil gesprochen werden. Da brauchst Weisheit, aber das hat gar nichts mit Gemeindezucht zu tun. So, also wenn wir minutiös nach den Worten Jesu, jetzt achtet bitte noch zum Letzten auf diesen einen Satz. Ich weiß, ihr seid schon müde, ich auch, aber jetzt sind wir bei der Landung. Wenn wir minutiös diesen Prozess gegangen sind, vorbildlich, tadellos, genauso wie es der Herr Jesus uns geboten hat, alle diese Schritte durchgegangen sind und dann zu dem Schluss kommen, er ist unbußfertig, dann kommt der Himmel zu genau dem gleichen Schluss. Das will der Herr Jesus hier sagen. Wenn ihr sagt, er ist gebunden in Sünden und ihr habt wirklich das ganz genau analysiert, dann sagt auch im Himmel, wird das gleiche Urteil gefällt. Der ist immer noch an seine Sünde gebunden. Das hat nichts mit Heilverlierbarkeit zu tun. Das habt ihr gesehen beim 1. Korintherbrief. Ja? Du kannst zum äußersten Fall kommen, übergibst jemanden dem Satan zur Zucht des Leibes, auf dass der Geist aber bewahrt bleibe. Ja? Das ist die Aussage von Vers 18. Und Vers 19 und 20 ist wiederum das Gleiche. Könnt ihr das lesen? Wiederum sage ich euch, wenn ihr etwas auf... Entschuldigung, Vers 19. Wiederum sage ich euch, wenn 2 von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen von dem Vater, der in den Himmel ist, gegeben werden. Ihr Lieben, das ist kein Freibrief, dass wir Gott als Gebetsmaschine gebrauchen. Ja, wir 2 tun uns jetzt zusammen, wir sind so richtig einig, wir erbitten jetzt was und dann kriegen wir es 100%ig. So ein Käse. Nirgendwo in der Schrift wird so ein Unsinn gelehrt. Nein, weil wir es aus dem Kontext reißen. Der Kontext ist, wer sind denn die 2 oder 3? Was ist denn der Kontext? Gemeindezucht. Und wer sind die 2 oder 3? Das sind die Zeugen. Das heißt, wenn die alle, du als Erste und deine 2 oder 3 Freunde, wenn ihr dazu zu dem Schluss gekommen seid, der ist noch gebunden, dann ist er noch gebunden. Ja, dann stellt sich der Himmel dazu. Aber wenn ihr sagt, er ist gelöst, dann löst ihn auch der Himmel, dann löst ihn auch der Vater. Ja, da gibt es keinen Unterschied mehr. Noch einmal, es kann ja Geschwister geben, gerade bei so einer Predigt heute, die sagen, boah, das ist too much, das ist zu hart. Also sowas, das geht heute im 21. Jahrhundert gar nicht mehr. Gerade in Idea Spektrum habe ich so einen Artikel von einem Pastor gelesen, der geschrieben hat bei einem Pro und Contra, ja, sollen wir noch Gemeindezucht üben. Da gab es einen Pastor, also einer evangelikalen Gemeinde, ja, nicht einer Gemeinde, die nicht mehr glaubt, dass die Bibel Gottes Wort ist, sondern ja, die glauben wirklich an die Bibel als das Wort Gottes und an Christus als das, ja, ans Evangelium. Und der verteidigte, nee, sowas geht heute gar nicht mehr. Diesen Einwand gibt's heute. Und der kann auch in unseren eigenen Reihen mal kommen. Das ist zu viel. Das geht nicht. So weit kann man nicht gehen. Und deswegen bringt der Herr am Ende dieses Prozesses 3-mal den Bestätigungsvermerk. Doch, doch, das geht. Weil wenn ihr das ordentlich macht, dann stelle ich mich 100%ig dazu. Und wenn ihr löst, dann stelle ich mich auch dazu. Hauptsache, ihr macht so, wie ich es euch geboten habe. Denn, und das ist der Schluss, wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist ja der Klassiker, ja, der missbrauchten Verse. Ich glaube, wurde kein Vers in der Schrift so häufig aus dem Kontext gerissen wie der. Weil zu fast jeder Gemeinde Gebetsstunde wird der Vers gelesen. Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wirklich. Wenn 2 oder 3 versammelt sind, dann kommt der Herr Jesus auch noch durch die Tür und hilft richtig mit. Das war jetzt ein bisschen ketzerisch. Was wäre denn, wenn zu deiner Gebetsversammlung du der Einzige bist und du bist alleine? Und dann ist der Herr Jesus nicht mehr da. Wirklich. Ja, sorry, wenn ich das jetzt mal sage. Wir müssen ihn nicht in unsere Mitte einladen. Der war schon da, bevor wir überhaupt den Raum betreten haben. In ihm leben und weben wir und sind wir. Wir können gar nicht von ihm weg. Und wenn du gläubig bist, dann bist du mit ihm versiegelt worden. Sein Geist, er lebt in dir. Boah, Das sollte uns zur Heiligkeit unter anderem motivieren. Okay? Also das ist Käse, ihr Lieben. Das ist einfach, was passiert, wenn man Verse aus dem Zusammenhang reißt. Ich freue mich so für unsere Jugend, dass ihr dieses Buch von Howard Hendricks durchgenommen habt. Ich hoffe wirklich, dass euch das ein lebenslangen Segen sein wird, gewinnbringend mit dem Wort Gottes umzugehen. Weil es gibt leider, das darf ich euch als Mittelalter Heiliger der Gemeinde Jesu sagen, es gibt viel zu viele im Reich Gottes, die scheren sich, entschuldigt den Kraftausdruck, einen feuchten Dreck um Kontext und um Hermeneutik. Und da kannst du mit der Bibel alles machen. Deswegen haben wir so viele falsche Lehren, so viel Uneinigkeit. Wir sollten nicht über die Lehren streiten, wir sollten über gute Hermeneutik streiten. Die zwei oder drei sind die Zeugen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Denn, das ist die Begründung, das ist nichts Neues. Und da stellt sich der Herr voll dazu. Wenn ihr das ordentlich macht, dann habt ihr den Bestätigungsvermerk. Ja, Martin, den Ausdruck kennst du. Dann habt ihr den Prüfsiegel, zack, da bin ich voll dabei. Das will der Herr Jesus sagen. Aber nicht, das ist der Effet der Gemeinde Gebetsstunde. Ja, wenn da ganz viele kommen, dann können wir den Arm Gottes richtig bewegen. Das ist ein Segen, wenn viele da sind, keine Frage. Ja, aber der Herr Jesus lebt in dir. Er hat dir versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, in ihm leben und weben und sind wir. Okay. Warum das Ganze? Um Unehre und Schmach vom Herrn und seiner Gemeinde fernzuhalten, um die Reinheit der Gemeinde zu bewahren, fegt den Sauerteig aus, um letztendlich auch um den sündigenden Bruder Gnade zu geben, um ihn wieder wertvoll zu machen, um wieder mit reinzunehmen. Das muss das Ziel von diesem Wiederherstellungsprozess von sündigenden Geschwistern sein. Amen. Amen. Dann lasst uns aufstehen und noch miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für Gemeinde. Wir danken dir, dass du dir Gemeinde ausgedacht hast. Wir danken dir ganz besonders auch für dein Wort, dass du uns eine Verfassung gegeben hast für deinen Gemeindebau. Du bist der Baumeister. Aber du hast uns auch Weisheit mit auf den Weg gegeben, wie Gemeinde aussehen soll. Und selbst im Namen hast du schon festgelegt, wir sind Herausgerufene aus der Welt. Wir sollen abgesondert sein. Wir sollen heilig sein. Und du kennst uns ja. Du weißt, wie schwach wir sind und dass wir oft die Dinge, die wir nicht wollen, tun und das Gute, was wir tun, nicht tun. Herr, hab so herzlich Dank, dass alles auf Gnade aufgebaut ist, auf der Gnade deines Evangeliums. Hab herzlich Dank, dass die Wiedergeburt nicht am Ende unseres Weges steht, sondern am Anfang. Danke, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind als Unterpfand der Erlösung. Hab herzlich Dank, dass das Heil sicher ist. Herr, du weißt, wie sehr jeder von uns noch mit Sünde kämpft, jeden Tag in seinem Herzen. Aber hab Dank, dass du uns auch Gemeinde geschenkt hast, dass wir miteinander gehen. Bitte hilf, dass wir in erlösten Beziehungen miteinander leben. Hilf, dass wir aufrichtig voreinander sind, dass wir uns als begnadigte Sünder begegnen, die einander helfen wollen und nicht einander voreinander heucheln und sich besser darstellen wollen. Hilf, dass die ganze Wucht der Gnade wirklich zum Einsatz kommt in dieser Nachfolge, dass wir wirklich was anderes sind, herausgerufen, die Welt erkennen kann, dass wir dein Eigentum sind, dass wir wirklich ein Wohlgeruch sind und dass Menschen sich fragen, was da anders ist und dass sie die Liebe untereinander auch sehen, Herr, weil wir selbst alles Begnadigte sind. Danke auch für diese Weisheit dieses mehrstufigen Prozesses. Hilf, dass wir das reflektieren, hilf, dass wir dich darin ehren, dass wir die richtigen Zielsetzungen haben, dass wir wirklich nicht hinter dem Rücken über andere reden, sondern dass wir Sünde in Liebe zudecken oder in Liebe aufdecken, indem wir denjenigen versuchen zu gewinnen. Ob alleine oder zu zweit oder auch als Gesamtgemeinde, zu deiner Ehre. Und nochmals danken wir dir und loben dich, Herr, für dein Wort. Dir zur Ehre, Herr. Amen.